Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ja, und da bin ich auch schon wieder. Es ist Ostermontag und ich dachte mir, zum Start der etwas anderen Golf-Major-Woche bringe ich heute schon mal die Folge raus, um ja, euch genügend Zeit zu lassen, euch auch selbst auf das Masters so ein bisschen einzustimmen, denn es ist offiziell Masters Week und das bedeutet, das erste Major des Jahres beginnt und ich glaube, wir sind alle gespannt und freuen uns schon riesig, wieder Major Golf zu sehen. Und was man ja die Tage schon sehen konnte, wer die Möglichkeit dazu hatte, dass die Anlage wieder in einem unglaublichen Zustand ist und der ein oder andere ja auch schon wieder vor Ort war. Ehemalige Champion hat man gesehen, wie die Nachrichten jetzt auch schon gemeldet haben. Scotty Scheffler war die letzten 9 Tage schon auf der Anlage, gerade frisch gewordener Vater. Sein Sohn ist jetzt 10 Tage alt und er war die ganze Zeit auf der Anlage. Das Staff vom Augusta National hat sich da auch wunderbar drum gekümmert, wie man hört. Und das heißt, Scotty Scheffler wird als zweifacher Vater an das erste Tee gehen und man kann gespannt sein, wie die ersten Nächte da überstanden wurden und er sich vielleicht auch in guter Form auch beim ersten Major dieses Jahres dann zeigen wird. Man kann da gespannt sein. Vorneweg natürlich, was erwartet uns in den kommenden Minuten? Ich will nochmal ganz kurz einen Rückblick wagen, was da eigentlich in der letzten Woche noch alles so los war. Ob denn die Bilder, die man von Tiger Woods jetzt relativ schnell sehen konnte, ob denn sowas alles noch zeitgerecht ist, dass man sowas dann auf Social Media, auf offiziellen Polizeiseiten etc. sehen muss, wie das Ganze natürlich dann ausgeschlachtet wird und was denn die Folge dessen war. Dann werden wir natürlich nochmal einen Blick auf die absoluten Top-Picks, Geheimtipps und vielleicht auch Überraschungen des ersten Majors vorausblicken. Ich habe mir da ein paar Spieler ausgepickt, die mir in den letzten Wochen als auch schon Monaten natürlich aufgefallen sind, auf dem Weg Richtung Augusta zum ersten Major. Zurücklehnen und die nächsten Minuten hoffentlich genießen. Mein Feedback, vielen Dank zu der letzten Folge von der vergangenen Woche. Hat mir ganz gut gefallen. Ich gebe mir natürlich Mühe, das auch alleine hinzubekommen. Das hat natürlich einen komplett anderen Vibe, aber ich hoffe, dass die rausgesuchten Blöcke, rausgesuchten Informationen trotzdem dazu führen, dass eine Podcast-Folge nach der anderen anschließen kann und ihr euch da nicht langweilt, jetzt eine halbe Stunde oder vielleicht auch etwas länger nur meine Stimme mal zu hören und nicht Benny dabei zu haben. Also, in diesem Sinne, gehen wir doch mal an den ersten Abschlag. Und zwar, ich will mich da kurz fassen, denn ich habe da die ganze Zeit drüber nachgedacht und war auch teilweise erschrocken, als die ersten Videos von Tiger rauskamen. Natürlich am Donnerstagabend, nachdem ich die letzte Folge online gestellt hatte, kamen dann die ersten Bilder, die ersten Videos und man kann da schon jetzt nicht so erschrocken sein wie vielleicht 2017, als die ersten Aufnahmen schon dramatisch waren. Aber die Frage, die ich mich da immer stelle, ist natürlich die, ist es heutzutage noch vonnöten, solche Videoaufnahmen online zu stellen? Denn eins ist klar, da gibt es nicht nur positiven Feedback, da gibt es nicht nur Leute, die dann sagen, so, ach, ist interessant, sowas mal zu sehen, sondern in 9 von 10 Fällen wird natürlich damit dann halt auch auf Kosten, in diesem Fall natürlich von Tiger Woods, auch Videos auch mit künstlicher Intelligenz im Nachhinein noch erstellt, die ganze Sache auch etwas anders da stellen und jetzt nicht wirklich dafür sorgen, dass, ja, dass man da irgendwie ein gutes Gefühl bei hat, wenn man diese Videos sieht. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, wie es sein kann, dass innerhalb von kürzester Zeit diese Bodycam-Aufnahmen online beziehungsweise freigestellt werden. Denn ähnliche prominente Vorfälle, eins davon war als Beispiel auch Justin Timberlake, der in den Hamptons 2023 da auch festgenommen wurde, mit Alkohol am Steuer sogar, also er war stark betrunken. Da haben diese Aufnahmen knapp über 2 Jahre oder knapp 3 Jahre gebraucht, um überhaupt verfügbar gestellt wurden. Und hier hat es jetzt nicht eine Woche gedauert, dass man letztendlich den kompletten Ablauf online sehen konnte. Und da finde ich schon, ist es jetzt auch nicht teilweise auch das Verhalten der Polizisten, was man da auf den Videos gesehen hat, so, dass ich der Meinung bin, dass man diese Videoaufnahmen keinen Fall mehr online stellen sollte, auch wenn es natürlich diese Klatschpresse oder halt auch anderen Leuten im Internet natürlich als interessant erscheint, wie diese Celebrities dort teilweise auch vorgeführt werden und ja, durch solche oder in solche Kontrollen geraten. Ja, und da ist dann schon, ja, ein ziemlich schlechtes Gefühl immer dabei, je mehr Aufnahmen da zur Verfügung gestellt wurden und es teilweise auch darum ging, dass dann die Polizisten gefragt haben, dass das hier der Putter ist und sich die Schläger da ganz genau angeguckt haben. Also komplett weird. Das war schon so ein bisschen verstörend auch zu sehen. Aber nichtsdestotrotz sind diese Aufnahmen natürlich online. Unzählige Memes wurden darüber schon erstellt. Jetzt auch über die Ostertage hat man da natürlich viele Sachen sehen können. Aber mir war auf jeden Fall noch einmal wichtig, dass ich dieses Thema anspreche, weil es eben so kurzfristig nach unserer letzten Folge erst herausgekommen ist. Und ich glaube, jeder sollte sich da auch Gedanken drüber machen, ob man, wenn man selbst in dieser Situation wäre, ob es denn so schön wäre, diese Bilder online tatsächlich auch zu sehen. Und die Folge war natürlich, dass er jetzt sich zurückgezogen hat. Das konnte man ja letzte Woche auch schon berichten. Aber wo genau es hinging, war noch nicht klar. Auf jeden Fall ist sein Gulfstream am Freitagabend oder Samstag früh Richtung Zürich aufgebrochen. Und man geht davon aus, dass er dort in so einem Luxus-Retreat-Center jetzt erst einmal längere Zeit sich zurückziehen wird. Und man kann natürlich immer nur hoffen, dass er absolut gestärkt aus dieser Zeit und auch aus der Umsorgung da wieder zurückkommt. Wie gesagt, ob man da nochmal an Competitive Golf denkt, wird die Zeit zeigen. Aber man kann eigentlich immer nur hoffen, dass man irgendwie die Möglichkeit noch einmal hat, diesen unglaublichen Spieler spielen zu sehen. Das nochmal kurz zu Tiger. Und ich finde, es ist auch immer ein guter Punkt. Und Tiger ist auch immer die perfekte Person, um zum ersten Major des Jahres nach Augusta zu wechseln, denn wer, wenn nicht Tiger, hat dort verrückte Geschichten, grandiose Siege gefeiert und demnach gehen wir jetzt direkt zum ersten Major des Jahres nach Augusta, zum Masters.
Paar 4, Tourgeflüster.
Ja, und da sind wir auch schon, wir laufen gerade die Magnolia Lane herunter. Beim Zuhören könnte man ja da auch die Augen zumachen. Jeder kennt diese, ja, magischen Bilder, was eigentlich Augusta ausmacht. Diese wohl nicht allzu lange Straße. Ja, sie sieht im Weitwinkel natürlich immer länger aus. Links und rechts flankiert von Magnolien und dann dieser kleine Blick auf das Clubhaus. Und da bewegen wir uns jetzt hin, denn es ist der Montag des Masters, der Masterswoche. Und Tag für Tag wird die Spannung steigen, ehe sie dann am Donnerstagmorgen wirklich, ja, glaube ich, freigelassen wird, diese Energie des ersten Majors. Und damit wir natürlich auch uns dieses Major gönnen können, habe ich mir da die ein oder andere Story für euch rausgesucht, die einfach immer nochmal zeigt, wie besonders Augusta ist. was Augusta ausmacht und wie, ja, Augusta sich eventuell auch in all den Jahren verändert hat und ja, welche mathematischen Herangehensweisen da teilweise getroffen werden, wie verrückt Daten zurzeit spielen und welche Schläge vielleicht noch berühmter gewesen wären, wenn es zu jener Zeit schon Kameras gegeben hätte. Bones McKay, langjähriger Caddy von Phil Mickelson, erzählt uns gleich, dass einer der fantastischsten Golfschläge des Masters, und er meinte, wäre eine Kamera da gewesen, wenn der Satz schon so anfängt, dann wissen wir, dieser Schlag ist nicht in den letzten 10 Jahren passiert, denn wie wir alle wissen, ist Augusta prädestiniert dafür, alle Löcher mittlerweile mit Kameras zu versorgen, um ein Angebot an Schlägen zu ermöglichen, was es nirgendwo anders gibt. Also dieser Schlag ist schon etwas länger her. Wäre eine Kamera da gewesen, dann würde es jedes Jahr diesen Schlag in den Highlights geben, denn es ist für ihn als Caddy, als einer der Caddies, der jemals diesen Job ausgeübt hat und auch einer der erfolgreichsten Caddies, der fantastischste Schlag bei den Masters.
Ever seen on video?
Yes, I would. It would be replayed every single year if they had it on tape.
The first green is diabolical, Bones. I think it's probably the most challenging.
I agree, and it's got those two amazing back left and back right hole locations, and I'm always blown away by players that make an attempt to get after those flags. Over this green is a horrible place to be. A lot of people kind of lay up towards the middle of the green when the pins are back, and then one of my favorite hole locations on the golf course, there are about 12 on that left side over that front left green side bunker. One year I was caddying for Phil there, drove it into the trees there, I think on the left side. Long story short, he knocked it some 40 yards over the green to a back left hole location and holed it for 3. This is back before the Masters had 18-hole television coverage. I thought to myself, wow, if that had been recorded on television, it would have been one of the greatest Masters highlights of all time.
How did he play it? Did he play it up in the air?
He putted it.
Putted it?
Putted it. Bouncing, hitting wood chips, hitting, you know, old divots, and hit the flag and went in for 3. I still can't believe he did it. Every time I go back there and stand on that part of the golf course, I'm amazed that he was able to do it.
Also noch einmal. Zusammengefasst. Bones McKay beschreibt nochmal die Besonderheit des ersten Grünes, und wenn ihr dann vielleicht am Donnerstag oder Freitag den Blick auf das erste Grün am Fernsehen haben werdet, achtet da mal drauf. Ja, die von der TV-Sicht aus, wenn es dann die Draufsicht ist, die vordere Seite des Grüns, natürlich aus der Spielersicht das komplette Ende des Grüns, hat erst einmal eine Welle davor und dann auch nochmal eine Welle dahinter. Das heißt, man würde sich da komplett short siden. Und ich glaube, ihr könnt euch noch alle an das Jahr erinnern, wo John Rahm gewonnen hat, hat er am ersten Tag dort einen Vierputt gespielt, nämlich genau mit dieser Fahnenposition hinten links. Zurück zu Bones McKay. Er sagt ja, er gibt denjenigen Props, die da versuchen, auf die Fahne zu gehen, denn normalerweise ist die strategische Herangehensweise bei diesen Farmpositionen im hinteren Teil des Grüns auf der 1, dass man den Ball Mitte Grün ablegt, 2 puttet und mit dem Paar dankenderweise zum nächsten Abschlag geht, denn dort folgt er bekanntlich das Paar 5, was er dann der erste Scoring-Möglichkeit auf dem Platz bietet. Phil haute seinen Drive links in die zwischen die Bäume. Ja, das ermöglicht natürlich auch nicht den Winkel zu dem Grün und spielte einen flachen Ball raus, der letztendlich durch diesen Downslope hinter dem Grün 40 Yards zu weit war. Ja, also die komplette Zone hinter dem Grün noch mitnahm, und von dort puttete er den Ball holterdiepolter über Stöcker, Tannennadeln, alles was da so rumlief, gegen den Fahnenstock und rein zur 3. Was für ein fantastischer Schlag. Und ich glaube, das wäre natürlich einer auch dieser Phil-Schläge, die in jedem Jahr im Highlight Reel zu sehen wären. Wenn nicht Phil, wer dann, denkt man sich da, denn wir alle denken natürlich auch an Phils unglaublichen Schlag von den Pine Straws an der 13, dem Par 5, was ihm letztendlich dann auch den Titel gesichert hat. Das war meine erste Story, die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Einer der berühmtesten, na, nicht berühmtesten, aber unglaublichsten Schläge, die es leider nicht auf der TV-Kamera gespeichert werden konnte, fand ich fantastisch und musste ich einfach mit einbauen. Die zweite Story, die ich mit einbauen möchte, ist der sogenannte Eddie-Effekt. Ich gebe euch einfach mal einen kurzen Moment, um euch Gedanken darüber zu machen, was könnte eigentlich der Eddie-Effekt sein? Der Eddie-Effekt ist eine, ja, Wetter oder ein Wetterphänomen, das dort in Augusta vorkommt. Denn der Eddie-Effekt sorgt für Verwirbelung über Wasser. Was es genau mit dem Eddie-Effekt und Augusta National zu tun hat, da habe ich mir jetzt den ehemaligen Caddy von Bubba Watson und jetzigen Caddy von Scottie Scheffler, nämlich Ted Scott, dazu geholt und er wird es euch jetzt davon auch nochmal berichten.
There's an effect called the eddy effect, which is actually a term that you typically see in rivers where water spins in a circle, makes a little whirlpool. Well, here's what happens. In a 5-mile-an-hour wind in Augusta, the eddy effect happens. It'll triple the wind speed and it creates a whirlwind. So you don't know which way it's going. That's why you look over at 11 and the flag's going this way. And then you throw grass up here and it's going that way. And then you look at the flag on 12 and it's going that way. And the trees are going this way. It's called the eddy effect. It's actually a scientific effect. So where do you look for the wind? I have no idea. But here's the coolest thing. When that was over, I told Bubba, I said, listen, this week when we get on 12, don't blame Teddy, blame Eddie.
Don't blame Teddy, blame Eddie. Ja, also dieser Eddie-Effekt sorgt letztendlich dafür, dass Windverwirbelungen über der Wasseroberfläche entstehen und es nicht vorauszusehen ist, in welche Richtung der Wind sich eigentlich jetzt bewegt. Ja, und ich glaube, jeder von uns kennt die Geschichten, wenn es heißt, dass die Caddies und Spieler auf dem 12. Abschlag, dem wahrscheinlich berühmtesten und bekanntesten Par 3 dieser Welt, wo es auch in der letzten Woche wieder im Grunde die Bestätigung gab von dem Chairman von Augusta National. Solange der dort ist, wird dieses Par 3 niemals verlängert, denn wir alle wissen, was es dort schon für Situationen gegeben hat in Finalrunden, wo Turniere entschieden wurden, wo geglaubte Siege im Wasserhindernis im Race Creek gelandet sind. Wir denken da an Jordan Spieth, an Francesco Molinari und dieser Eddy-Effekt, vor allen Dingen in dieser Ecke, sorgt dafür, dass der Wind dort sich so in alle Richtungen bewegt. Ja, wenn der dann darüber pustet, verdreifacht er die Geschwindigkeit und sorgt letztendlich dafür, dass es nicht vorauszusehen ist, wie der Wind sich bewegt. Daher ist die 12 in Augusta wahrscheinlich auch eines der am schwierigsten zu spielenden Par 3s. Wie viele Fehlschläge man dort schon gesehen hat, durch diese Fehleinschätzungen, durch den Wind. Da kann, glaube ich, jeder 1, 2, 3 Spieler aufzählen, die dem schon, ja, dem Bach runtergegangen sind. Und der dritte, oder die dritte Story, die ich heute noch mit euch teilen möchte, ist natürlich auch so ein kleiner Statistikpunkt, der bei den Majors jetzt immer wieder herausgesucht wird und ja, so ein bisschen tackig daherkommt, wie denn die Werte der letzten Sieger waren. Und da kam heraus, dass in den letzten 10 Masters im Average, im Durchschnitt, wie auch in den letzten 20 Masters im Durchschnitt, der durchschnittliche Sieger 32 Jahre alt war und Nummer 9 in den Data Golf Rankings gestanden hat. Also Noch einmal, in den letzten 20 im Durchschnitt, wie auch in den letzten 10 im Durchschnitt, war der Masters Champion am Ende 32 Jahre alt und war auf Platz 9 in den Data Golf Rankings. Aktuell auf Platz 9 in den Data Golf Rankings Bryson DeChambeau. Und aktuell das Alter von Bryson DeChambeau, 32 Jahre alt. Also falls ihr noch einen Wettschein setzen wollt, dann setzt doch vielleicht mal einen kleinen Betrag auf Bryson. Denn so wie er auch in den letzten Wochen gespielt hat, sehe ich ihn schon in den absoluten Top 3 Tipps für diesjährige Masters Tournament. Und wer weiß, am Ende zeigt dann die Mathematik doch wieder, dass es gar nicht so schwer ist zu tippen. Und zu guter Letzt natürlich auch noch eine Geschichte von Phil Mickelson. Hier berichtet er einfach nochmal drüber, wer eigentlich die wahren Helden des Turniers sind, der Turnierwoche. Und zwar sind das die Greenkeeper, die dort alles für tun, dass der Platz einfach jedes Jahr in diesem herausragenden Zustand ist. Hört einfach selbst nochmal rein.
Two weeks prior to the tournament, I'm playing the 11th hole. I'm back lining up my tee shot, and I see this tree on the left fall over right in the middle of the fairway, crash down, like right by the group in front of us. And, I mean, they were probably 100 yards away. This massive Georgia pine comes down, rips up the fairway, and so forth. So by the time I had walked from my tee shot into the fairway, and, I mean, they were probably 100 yards away. This massive Georgia pine comes down, rips up the fairway and so forth. So by the time I had walked from my tee shot into the fairway, I could hear on the walkie-talkie, get off a 2, get to 11, get off a 4, get to 11. And these 100 workers, I mean, I don't know how many, there were a number of workers like piling in, racing to this tree, firing up the chainsaws, started cutting this thing down. So now the limbs, by the time I walk off of 11 green, all the limbs of the tree have been cut off and put on a truck on the back of like these carts. By the time I got to 15, I looked down, they were cutting up the trunk, and the entire tree was being brought away. And by the time I got done and get back to 18T and I looked down,
I made books.
They're resodding the fairway. Like nobody knew. You couldn't tell 2 days later this had happened. And I just thought, like, if that was my home course back, you know, that tree would still be there like 3 weeks later. And they had this thing removed. Like it was one of the most impressive things I had seen, like their ability to handle stuff like that. So I'm sure the course can be in great shape.
Ja, mal wieder schön solchen Stories zu folgen. Und er sagt es ja, er war am 11. Abschlag. Eines der ja wahrscheinlich spannendsten Löcher auch des Masters, vor allen Dingen am Wochenende und natürlich vor allen Dingen am Sonntag dann, Beginn von Amen Corner, der berühmteste Stretch mit dem Major Golf, 11, 12 und 13. Und da fiel ein Baum, ein riesengroßer Baum auf dem Fairway nieder. Und nachdem er seine Runde letztendlich beendet hatte, 7 Spielbahnen später, war gar nichts mehr davon zu erkennen, dass da so ein Riesenbaum runtergefallen ist. Und das zeigt halt einfach auch die logistischen Fähigkeiten, die logistischen, ja, Möglichkeiten, die Augusta da einfach hat. Und wie wir auch immer so schön sagen, wenn Geld da nicht wirklich eine Rolle spielt, was da alles geht. Und zum Abschluss fand ich am besten, ich glaube, da können wir alle mitreden, in seinem Heimatclub würde dieser Baum 3 Wochen später wahrscheinlich immer noch liegen. Und da hat es wahrscheinlich keine Stunde gedauert oder 1,5 Stunden. Und da war der Baum nicht mal mehr zu sehen. Und das Fairway sah aus wie vorher. Also schon immer wieder die fantastischen Stories rund um das Masters. Und ein trauriges Jubiläum findet dieses Jahr statt, denn das erste Mal seit 1994 findet das Masters ohne Phil Mickelson oder Tiger Woods statt. Also da sieht man halt auch, dass Zeit vergeht, die Sportler gehen mit der Zeit, nur das Turnier wird auch das dann noch überstehen Und das sollte jedem halt auch bewusst werden. Auch wenn es immer etwas anders ist, wenn man Augusta und das Masters ohne Tiger Woods oder auch ein Phil Mickelson im TV anschauen kann. Es ist dann immer wieder eine Faszination. Zum Abschluss meiner Folge natürlich auch noch die Tipps, bevor wir dann noch mal zum mehr Brutto vom Netto kommen. Auf welche Spieler sollte man jetzt wirklich achten? Ja, inwieweit wird zum Beispiel ein Scottie Scheffler davon beeinflusst, jetzt gerade frisch Vater geworden zu sein? Was macht der Druck mit Rory aus rund um seine Medienpräsenz? Ich sag mal so, dieses Jahr das erste Mal für ihn all diese Abläufe, die neben einer normalen Vorbereitung zu diesem Turnier stattfinden, Champions Dinner, schon Samstag, Sonntag vor Ort sein, wegen dem Anwar-Turnier und das Augusta National Women Amateurs Championship, wo er da auch als Champion da war und den Preis überreicht hat mit. Dann Drive, Chip und Putt war er mit anwesend, auch als Würdenträger. Dann hat er schon mit seinem Vater am Nachmittag eine Runde gespielt am Sonntag. Und da kommen ja noch mehr Termine jetzt medialer Art und Weise in den nächsten Tagen auf ihn zu. Wie weit wird es ihn beeinflussen? Ich glaube, ihm wird es letztendlich egal sein, denn er hat seinen großen Lebenstraum im letzten Jahr vollenden können, dass er auch dort gewinnt. Und das nimmt aus meiner Sicht Rory so ein bisschen aus dieser Favoritenrolle. Auch wenn er in den letzten Turnieren immer fantastisch gespielt hat, wird man sehen, wie er sich mit all diesen Situationen herumschlägt. Dann natürlich, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, sehe ich den einen oder anderen von der Liv-Tour auch im Favoritenzirkel da mit drin. John Rahm als Ex-Champion darf man da niemals vergessen. Bryson natürlich mit seiner Form und Patrick Reed, um den es ja in den letzten Wochen wieder um einiges ruhiger geworden ist, war ja seit seinem Middle East Swing auch gar nicht mehr wirklich so zu sehen, indem er aber so fantastisch auf der DP World Tour performt hat, dass es ihn schon meiner Meinung nach in diesen erweiterten Kader mit reinspült. Und wir alle wissen, in den letzten Jahren hat auch Patrick Reed auf dem Leaderboard sich dort immer mal wieder zeigen können. Und es wird spannend zu verfolgen sein, ob er die Form jetzt so ein bisschen halten konnte, was immer schwer ist, wenn man da nicht gespielt hat. Und dann natürlich auch die Besonderheit auf den Platz übertragen kann. Und da kann man gespannt sein, ob Patrick Reed die Form da jetzt mit nach Augusta bringen kann. Ein absoluter Geheimtipp vielleicht, wenn man sich die Statistiken dieser Saison bisher auf der PGA Tour anguckt, ist für mich Jacob Bridgman. Und was macht ihn so besonders? Natürlich als First-Timer glaube ich schon, dass es für ihn auch erst einmal eine Herausforderung wird, den Platz zu spielen. Aber jetzt kommt's, denn Jacob Bridgman ist in diesem Jahr aktuell zum jetzigen Stand Führender im FedEx Cup vor den Schefflers und wie sie alle heißen. Er ist im Strokes Gain Total auf Platz 2. Er macht im Schnitt auf das Feld 1,9 Schläge gut. Ist, was für mich am wichtigsten ist, auf Platz 1 in der Strokes Gain Putting Statistik. Und wir alle wissen, wie wichtig Putting vor allen Dingen in Augusta National ist. Jetzt wird man sehen, wie kann er sein Putting an den Grün so ein bisschen anpassen und sich hoffentlich an seinen Putt-Werten der Saison bisher orientieren, denn gutes Putting ist dort natürlich das A und O. Sonst, ja, Total Driving Accuracy spielt ja in Augusta jetzt nicht wirklich so die Rolle, natürlich die Bäume, also ganz vom Planeten schießen sollte man den Ball nicht, aber es gibt ja die Besonderheit in Augusta, dass es dort nicht diese Rough-Streifen gibt, es gibt ja diesen First Cut, der ja aber immer noch den Ball super zum Spielen lässt und dann halt diese Pine Straws am Rand. Sonst gibt es ja Rough in Augusta nicht. Und da sehe ich vielleicht so als kleinen Geheimtipp Jacob Bridgman sehr weit vorne. Ja, natürlich unter den Umständen erst im Augusta auch ein Ziel in seiner Karriere wahrscheinlich geschafft. Da kann man gespannt sein, inwieweit er vorne auftaucht. Und die Statistiken des Scoring Average nehme ich da mal so ein bisschen raus. Aber auch da ist er in der Saison bisher aktuell auf Platz 3 hinter Jack Knapp und Scotty Scheffler, glaube ich, mit 68,44. Ja, und deshalb, ich glaube schon, dass er so ein kleiner Geheimtipp sein kann. Und da kann man dann schon mal für sich selber vielleicht nochmal sagen, ja, welcher kleine Geheimtipp ist für mich jetzt für Masters da. Sonst sind natürlich vielleicht auch wieder die üblichen Verdächtigen, die jedes Jahr in Augusta gut sich dem Spiel dort anpassen können, die dort einfach gut spielen können und vorne auftauchen. Natürlich kann man solche Spieler wie Brooks Koepka, Justin Rose, Jason Day nicht außen vor lassen. Ja, vor allen Dingen Koepka auch mit seiner ansteigenden Form. Justin Rose mit den jetzt zweimal im Playoff gescheitert. Hofft man ja eigentlich, dass auch er es irgendwie noch schafft, in Augusta ein Green Jacket zu gewinnen. Als auch Jason Day, der, sag ich mal, Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke aus dem Jahr 2015 wieder ranroppen kann so ein bisschen. Kann man da gespannt sein, wer letztendlich als Sieger bei diesem Masters-Turnier herauskommt. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Am Ende hat man, glaube ich, immer eine fantastische Turnierwoche. Man liebt einfach diesen Platz zu sehen. Jeder von uns weiß, welche Spielbahn wie aussieht, wie sie wohl am besten gespielt werden sollte, durch die unzähligen Schläge, die man in all den Jahren immer wieder Anfang April dort bestaunen konnte. Und das ist, was Augusta für mich so besonders macht und für mich auch die Nummer 1 der Major-Turniere ist. Das ist meine persönliche Meinung. Kann jeder auch anders sehen. Gar kein Problem. Aber für mich ist es ja mit Abstand die schönste Major-Turnierwoche. Und ich freue mich schon wie Bolle, dass es am Donnerstag dort endlich losgeht und wir fantastisches Golf wieder einmal bestaunen können. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall euren Spaß. Und ich wünsche euch vorneweg schon mal viel Spaß ab Donnerstag beim Masters schauen. Und natürlich können wir alle gespannt sein, wer denn der erste Major-Sieger des Jahres 2026 wird. Und auf diesem Wege wünsche ich euch natürlich wie immer bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.